und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Heute sprechen wir über eine der Schlüsselbranchen, die wir in Deutschland haben. Wir sprechen über die Automobilbranche.
Elektromobilität, Digitalisierung, geopolitische Spannungen. Die Automobilindustrie steht vor einem fundamentalen Wandel. Die jüngste Studie von RSM Ebner Stolz zeigt, viele der hochgesteckten Ziele könnten verfehlt werden und die Herausforderungen für Autobauer und Zulieferer sind größer als je zuvor. Doch was bedeutet das für die Zukunft der Branche, ihre Unternehmen und die Mitarbeiter?
Und zu Gast im Chefsache-Studio begrüße ich ganz herzlich Markus Mühlenbruch von RSM Ebner Stolz. Sie sind Partner, freut mich sehr, dass Sie hier sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Benzmann.
Wie will ich es am besten einleiten? Die Axt ist am Baum, kann man das sagen? Wenn man kurz zusammengefasst eine Situationsbeschreibung der deutschen Automobilbranche machen möchte?
So könnte man das formulieren, sehr pointiert. Ja, ich glaube schon, dass man es ein bisschen detaillierter erläutern sollte, was im Augenblick die Industrie beschäftigt. Mhm. Ja, und idealerweise geht man da vielleicht noch ein paar Jahre zurück, in Erinnerung gerufen. Wo kommt die Industrie her? Vor Corona gab es schon Probleme, gab es Kapazitätsprobleme. Dann natürlich Corona, das ist uns allen noch bewusst. Ja. Dann unmittelbar an Corona anschließend gab es eine Supply Chain Krise. Also die Transportwege waren da unter Feuer. Ja. Dann gab es den Ukraine-Krieg, oder den gibt es ja immer noch. Verteuerung der Rohstoffe, Inflationsrate, steigende Zinskosten. Das hat die Industrie natürlich sehr beschäftigt. Ja, und jetzt kommt mit dazu, im Grunde genommen auch sehr pointiert jetzt formuliert, die gescheiterte Einführung einer neuen Technologie, nämlich der E-Mobilität.
So, und jetzt möchten wir das Ganze auch mal ein bisschen mit Zahlen unterfüttern, denn Sie haben eine Studie durchgeführt. Ja? Was hat es ganz genau mit dieser Studie auf sich? Warum haben Sie diese durchgeführt und was war sozusagen die wichtigste Erkenntnis daraus?
Also das ist jetzt ja die vierte Studie, die wir machen in den letzten 4-5 Jahren insgesamt. Ja, und insofern schließt sich diese Studie jetzt eigentlich an diese anderen Studien, die sich eben auch schon mit dem Markt der E-Mobilität beschäftigt haben. Letzte Studie hat sich dann auch mit der Premium-Strategie der OEMs beschäftigt. Mhm. Und diese Studie, die hatten wir Anfang dieses Jahres uns das Thema überlegt, noch nicht ganz wissend, wie sehr aktuell die dann jetzt auch sein würde, wenn sie dann jetzt in den nächsten Tagen erscheint. Ja, und da beschäftigen wir uns jetzt nochmal sehr intensiv mit der Frage der E-Mobilität, wie hat die Markteinführung dieser neuen Technologie funktioniert oder eben auch nicht funktioniert, wo steht die Industrie in Deutschland und aber eben auch global. Ja, und letztlich auch die Frage, wie muss man den chinesischen Wettbewerb hier mit einpreisen in die gesamte Situation. Und was man hier eben eindeutig sagen kann, ist, dass die Erwartungen an diese Technologie, also die E-Fahrzeuge, nicht ansatzweise hier erfüllt werden kann, weder in den Stückzahlen noch jetzt auch im aktuellen Trading, Bestellvolumen gehen da zurück, etc. etc. Und das ist natürlich für eine der Schlüsselindustrien in Deutschland nicht ohne Auswirkung für die gesamte Volkswirtschaft.
Lassen wir uns mal mit Zahlen untermauern, weil die sind ja schon brutal, ja.
Also die es gibt ja sind ernüchternd,
ja. Ja, genau. Also man muss sich das ja so vorstellen, dass so ein Autobauer, der setzt sich natürlich Ziele, der will irgendwo hingehen, der richtet darauf die gesamte Infrastruktur aus. Natürlich auch, was die Arbeitsplätze angeht, was die Fabriken angeht, was die Prozesse angeht und so weiter und so weiter und so fort. Ja. Was für Stückzahlen wurden denn eigentlich geplant an Absatz von Elektroautos und wo stehen wir denn tatsächlich?
Ich glaube, da muss man erstmal unterscheiden zwischen, wer hat jetzt geplant. Es gibt die Politik, die geplant hat, also im Sinne von politische Ziele dort manifestiert. Ja. Wir kennen alle die Zahl, 1 Million Fahrzeuge auf der Straße, ja, und dann eben entsprechend mehr Fahrzeuge bis 2030, 2035. Das ist mal die politische Zielsetzung, die nenne ich jetzt mal geplant, ja, möglicherweise aber auch nur postuliert. Und dann gibt es natürlich die OEMs, die Absatzzahlen hier für sich geplant haben, irgendwo abgeleitet aus den Märkten, aus der Marktanalyse. Sehr schwierig bei einer neuen Technologie. Und letztlich gab es dann eben, anders wie in der Vergangenheit, eine Festlegung, dass es im Prinzip, das Schlagwort war dann E-only, ja, und nicht mehr E-first oder sonst wie, eben nur noch diese Technologie im Weiteren verfolgt wird und der Verbrenner ein Auslaufmodell ist. Ja, und als ich das letzte Mal bei Ihnen war, habe ich sehr ausführlich darüber erzählt, wie arbeitsteilig diese Industrie ist und alle die nachgelagerten Supply Chain Ketten, ja, die sich da letztlich alle darauf einstellen müssen, die hat man dann mit sehr viel Macht und Druck versucht, auf diese neue Technologie umzustellen. Und was viele nicht wissen, ist, dass ich nicht in einen Verbrenner einen E-Antrieb einbaue und ansonsten ist die Welt dieselbe.
Auto ist halt nicht Auto.
Ganz genau, sondern das sind neue Fahrzeuge. Ja, das hat was mit Sicherheitstechnik zu tun, mit Antrieben und so weiter und so weiter. So, und wenn wir jetzt die Zahlen nochmal, weil Sie es jetzt auch nochmal fragen, da liegen wir weit hinter den Erwartungen, also auch die Bestellvolumen selbst gehen zurück. Ja. Man müsste jetzt, wenn man dieses Ziel erreichen wollen würde, jetzt jeden Monat 190.000 E-Fahrzeuge neu zulassen. Ja, das, was jetzt im Juli neu zugelassen worden ist, ist noch nicht mal ein Bruchteil dessen, was hier rechnerisch hätte jetzt zugelassen werden müssen, um diese Zielsetzung politisch zu erfüllen.
Da muss man natürlich jetzt drüber sprechen, weil das macht natürlich was mit der Industrie. Was ich aber nicht so richtig verstehe, stell dir vor, du hast als Politik dir ein Ziel gesetzt. Stell dir vor, du hast ja als Autobauer dir ebenfalls Ziele gesetzt. Und jetzt haben wir am Ende die Situation, aha, Mensch, da braucht es ja tatsächlich einen Markt dafür. Irgendwie haben wir an den nicht so richtig gedacht. Also das wirkt ja schon ein bisschen schwierig, will ich mal sagen, ja, Gelände ausgedrückt.
Ja, also schwierig ist jetzt sehr höflich formuliert. Ja. Ja. Das sind im Grunde genommen die Grundarithmetiken des Marktes ignoriert. Ja, ich meine, der Markt, den machen letztlich die Kunden. Ja. Es gibt auch Märkte, die der Anbieter, nehmen Sie mal das iPhone, ja, da gab es keine Kunden vorher, dann ist das iPhone eingeführt worden, dann gab es den Markt, sind wenige Ausnahmen. Ja. Aber hier hat man tatsächlich aus einer politischen Zielsetzung den Markt definiert und den Kunden, der es hätte kaufen sollen, den hat man außen vor gelassen. Und interessanterweise, also interessant setze ich jetzt in Anführungszeichen, sind die Strategen der Unternehmen dieser Vorstellung gefolgt, dass wenn man diese Festlegung trifft politisch und man dann diese Fahrzeuge so baut und herstellt, der Markt sie dann schon aufnehmen würde. Ja, und das ist natürlich ein Trugschluss jetzt gewesen, wie sich jetzt herausstellt, aber eigentlich nicht überraschend.
Aber vielleicht zur Ehrenrettung, auch wenn es vielleicht nicht ganz gilt, der Strategen besagte Unternehmen, muss man ja sagen, dass ja die Rahmenbedingungen sich ja auch ein bisschen verändert haben. Also sprich, es gab ja das politische Ziel und es gab ja durchaus auch den Willen, etwas zu tun, eine solche Industrie in den Markt zu bekommen. Es gab dann quasi Prämien, allerdings nicht sonderlich lang, auf jeden Fall nicht lang genug, als dass die breite Masse gesagt hätte, alles klar, das finde ich jetzt hochattraktiv, da will ich draufgehen, ich kann es mir leisten, da habe ich Spaß dran, ich habe die Ladeinfrastruktur und so weiter und so fort.
Da haben Sie natürlich völlig recht. Ich glaube, was man da einfach nochmal unterscheiden muss, ist, was kann eine Prämie bewirken?
Ja, und eine Prämie, was kann sie bewirken?
Eine Prämie kann aus meiner Sicht bewirken, dass der Absatz vielleicht schneller stattfindet. Aber die grundsätzliche Entscheidung, gebe ich jetzt der E-Mobilität oder dem E-Fahrzeug oder dem Batteriefahrzeug den Vorzug vor dem Verbrenner, die wird sie nicht beeinflussen können. Es sei denn, sie treffen da eine Festlegung, eine Subvention, so wie es die Chinesen gemacht haben, dass das Fahrzeug signifikant günstiger ist. Dann reden wir aber jetzt nicht mehr von Incentivierung oder Prämien, sondern reden wir natürlich tatsächlich von Marktbeeinflussung.
Und da waren die Chinesen, muss man ja schon sagen, wir sprechen jetzt ja über das Thema Elektromobilität und müssen uns natürlich den weltweiten Automarkt auch anschauen. Da schienen die, oder sind die Chinesen in der Tat cleverer unterwegs. Sie haben schon vor Jahrzehnten ja im Prinzip erkannt, dass sie das Rennen rund um den Verbrenner ja nicht mehr erkennen können. Aber sie haben auch festgestellt, dass Mobilität ganz offensichtlich eine Schlüsselwirtschaft ist und sind da halt auch wirklich mit unfassbaren Subventionsprogrammen reingegangen, sodass es überhaupt erst möglich ist, günstige Autos anzubieten, richtig?
Naja, also ich meine, was die Chinesen natürlich auch erkannt haben, ist, wie global die Mobilität ist ein wichtiges Element für die Menschen, ja, auch in China, auch wenn es dort natürlich jetzt keine demokratischen Verhältnisse sind, aber die Menschen, dass sie sich bewegen können von A nach B, das hat für jeden eine Relevanz, hat auch einen gewissen Freiheitsgrad natürlich, das haben wir auch in einer Studie mal so herausgearbeitet, by the way, ja, welche Bedeutung Mobilität hat und eben nicht nur eine Frage ist, rette ich jetzt den Klimawandel damit oder kann ich das beeinflussen, sondern es geht ja viel, viel weiter darüber hinaus, was Mobilität für den Einzelnen bedeutet. Und die Chinesen, die machen das natürlich wie immer, die setzen ihren Fünfjahresplan auf und dann sorgen sie dafür, dass der umgesetzt wird. Und die Frage der Subvention stellt sich da nicht, sondern man setzt den um, so wie es im Plan drinsteht. Das hat jetzt dazu geführt, da wird es auch nochmal eine Konsolidierung geben, aber es hat erstmal dazu geführt, dass jede Provinz in China sich auch einen entsprechenden Automobilbauer jetzt hingestellt hat, sage ich jetzt mal sehr salopp. Das heißt, wir haben zwischenzeitlich 40 relevante Automobilbauer in China. Ja, die werden natürlich den Markt so auch nicht überleben. Die kennt außerhalb China auch natürlich fast keiner. Aber dass China natürlich, wenn diese Industrie etabliert ist, und sie haben es ja versucht, im Verbrenner reinzukommen, haben festgestellt, dass da sind sie nicht wettbewerbsfähig, dass die dann natürlich auch in den Weltmarkt exportieren. Das liegt ja auf der Hand. Ja.
Die Frage ist jetzt natürlich schon, was machen wir daraus? Ja, also diese Sendung, die möchte ich ja vor allen Dingen auch konstruktiv nach vorne schauen. Und naja, man muss natürlich schon auch sagen, da hängen einige Arbeitsplätze dran. Da hängen Hunderttausende von Arbeitsplätzen dran. Da hängt eine ganze Volkswirtschaft letztendlich ja auch dran. Und irgendwo gilt es ja jetzt, dieses Rad umzudrehen und nach vorne zu denken. Gerade vielleicht auch nochmal reflektierend die letzten Schlagzeilen, VW beispielsweise.
Ganz aktuell, ja.
Nichts mehr hier Garantie, dass du deinen Job behältst, ja, sondern das wird einfach mal gekillt. Und man geht davon aus, wenn eben so ein Konzern hustet, dann sterben halt auch viele andere. Und am Ende bleiben die Leute auf der Straße sitzen, die halt ihren Job in der Automobilbranche hatten. Wie bewerten Sie denn diese Situation aktuell? Was passiert da?
Also ich glaube, dass wir da eine komplexe Antwort eigentlich nur haben. Ja, weil die Situation, die wir jetzt sehen, die ist überlagert von vielen Effekten. Das sind teilweise, deswegen habe ich vorhin auch ein bisschen ausgeholt, wo war die Industrie vor 4, 5 Jahren? Da gab es natürlich auch schon Überkapazitätsprobleme. Die hat man dann aber einfach durchgetragen durch die Corona-Zeit. Ja, das wissen wir noch alle mit Kurzarbeitergeld, ja, und so weiter, hohe Gewinne in den OEM-Bilanzen seinerzeit entstanden. Also das sind einfach auch in Teilen verschleppte Themen, die sich da jetzt manifestieren. Dann natürlich jetzt, was ich eben gesagt habe, ich habe mich ja vorher mal nach einer Zahl gefragt, also wenn ein OEM für ein Modell 100.000 Stück pro Jahr geplant hat und er liegt dann irgendwo jetzt zwischenzeitlich bei 15.000, dann ist das eine Vollkatastrophe. Ja, und das heißt natürlich auch, dass die Kapazitäten, die da dahinter liegen, im Prinzip nicht ausgelastet sind, ja, oder die jetzt auch entstanden sind, weil man eben auf diese E-Mobilität sehr häufig gesetzt hat. Ja, und das sind schlicht Überkapazitäten. Das ist mal so die erste Feststellung. Und die zweite ist natürlich, da glaube ich, muss man auch noch mal kurz zu China was sagen. Man soll jetzt den chinesischen Wettbewerb dort auch nicht überbewerten. Ja, also ich meine, das wird, Sie lesen das in der Presse, die Chinesen
fliegen. Man hat ja den Eindruck, die schwemmen demnächst, genau, Deutschland mit ihren günstigen Elektroautos.
So
von
BYD,
die ja auch hier die Europameisterschaft gesponsert haben, damit auch den Bekanntheitsgrad gefördert haben, habe ich gehört, da werden zig Schiffe gebaut, ja, mit einem unfassbaren Fassungsvermögen, und die landen dann in Deutschland an.
Um die Autos loszuwerden.
Ja.
Ja, ich glaube aber trotzdem, wenn man die Prognosen mal anschaut, da reden wir trotzdem im kleineren einstelligen Prozentbereich, was da der Markteinteil anlangt. Und ich glaube, das muss man einfach nochmal richtig einordnen. Das ist das eine. Und das zweite ist, der Großteil der Fahrzeuge wird immer noch über das Autohaus den Handel abgesetzt.
Es gibt wenige chinesische Autohäuser.
Ja, es gibt einen Flexstore irgendwo in den Innenstädten der 5 großen Städte in Deutschland. Aber das ist natürlich kein Vertriebskanal. Und das zweite ist auch ein batteriebetriebenes Fahrzeug hat natürlich einen Servicebedarf. Hat man jetzt zwischenzeitlich auch festgestellt, der ist noch gar nicht mal kleiner wie der beim Verbrenner.
Du brauchst eine Ladeinfrastruktur?
Also ich brauche eine Infrastruktur dafür, eine Serviceinfrastruktur. Ja, und da, glaube ich, haben die Chinesen schon noch einen erheblichen Nachholbedarf. Und solange wird sich dieses Fahrzeug, jetzt egal von welchem Hersteller das ist, auch nicht in einer Art und Weise durchsetzen, wo wir jetzt da Sorge haben müssten. Ich meine, gab es auch schon mal, als die Japaner mit ihren Fahrzeugen auf den Weltmarkt gedrungen sind, und die Japaner haben heute irgendwo einen Marktanteil um die 10%. Also das, glaube ich, das kann man alles ein bisschen runterkochen. Ja. Das sehe ich jetzt noch nicht als den Abgesang auf die deutsche Automobilindustrie.
Aber Sie werfen viele, viele Fragen auf, und über die werden wir jetzt gleich im zweiten Teil sprechen, denn es geht letztendlich darum, was für Schlussfolgerungen muss man daraus ziehen, wenn du Überkapazitäten hast. Ja? Was bedeutet das eigentlich für dein Geschäftsmodell? In welche Richtung musst du letztendlich denken? Und auch vielleicht für den einen oder anderen Politiker, der zuhört. Ja? Also was wäre jetzt eigentlich das Maß der Dinge? Liebe Zuschauer, diese Fragen und mehr gleich im zweiten Teil von Chefsache. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Markus Mühlenbruch. Er ist Partner bei RSM Ebner Stolz. Und wir sprechen über die Automobilbranche in Deutschland, die in einer, ich würde es mal so sagen, schwierigen Situation ist. Wir haben im ersten Teil des Talks über die Ist-Situation gesprochen. Aber jetzt geht es darum, vor allen Dingen darüber zu sprechen, was muss und kann man jetzt machen. Nun gibt es ja, sag ich mal, unterschiedlichste Verantwortlichkeiten da draußen. Ja, wir haben die Politik, aber wir haben natürlich auch die Unternehmen. mit ihren CEOs und mit ihren Strategen, über die Sie schon gesprochen hatten, die jetzt im Prinzip das Rad umdrehen müssen. Was kannst du jetzt tun, wenn der Markt nicht deine Ware kauft, aber du die Infrastruktur letztendlich dafür aufgebaut hast?
Im Grunde genommen, Herr Benzmann, haben Sie den Lösungsansatz eigentlich gerade schon gesagt.
Ja, befürchte es, ja, Kosten runter.
Ja, es gibt einfach zwei Bereiche. Ich meine, das eine sind die Rahmensetzungen, für die Unternehmen relativ wenig tun können. Also die politischen Rahmensetzungen meine ich da letztlich. Ja, und wenn man dann natürlich in die Vergangenheit der letzten paar Jahre schaut, dann könnte es schon überraschen, dass eine Schlüsselindustrie in Deutschland, die sehr maßgeblich für den Wohlstand der letzten Jahrzehnte beigetragen hat, nicht gehätschelt worden ist, sondern eher unter Druck gesetzt worden ist. Das kann man sich sicherlich auch anders denken. Also wir hatten ja eben auch schon über China gesprochen, wie die sich dort aufgestellt haben. Das ist das eine. Da kann das Unternehmen selbst relativ wenig tun. Ja, und das liegt bei der Politik, das so zu ändern, dass günstige und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen.
Muss ich kurz noch eine Nachfrage hinterherklappen? Was heißt denn das jetzt ganz genau? Also es geht ja auch um ein psychologisches Momentum, worüber Sie ja auch in dieser Studie schreiben. Also sagen wir mal, wenn jetzt hier ein Politiker sitzen würde, ja, was müsste der tun? Müsste der sagen, pass mal auf Leute, jetzt gibt es richtig fette Prämien drauf und das Auto kostet jetzt halt nicht mehr 45.000, sondern 25.000? Oder wir hauen jetzt die riesen Zölle auf die chinesischen Autos? Ja, und machen sozusagen mal hier die Schranken hoch. Also was für ein Statement, was für eine Strategie seitens der Politik müsste jetzt getroffen werden, müsste gesagt werden, wir kicken unser Ziel und setzen weiter auf Verbrenner. Was ist die Antwort?
Ja, die Antwort ist relativ einfach gegeben. Wir hatten in unserer Studie vor 2 Jahren gesagt, dass dieser Wandel vom Verbrenner zur E-Mobilität eher evolutorisch stattfindet und nicht über Nacht, ich lege den Hebel um und ab morgen gibt es dann keine Verbrenner mehr. Und im Grunde genommen hat man aber genau das getan. Und da liegt eigentlich auch die Antwort drin, zu sagen, ich muss der Industrie einfach auch die Zeit geben, die Fahrzeuge kompetitiv zu entwickeln, ja, und sie dann eben in den Markt auch einzuführen. Das hat ja in der Vergangenheit mit vielen Technologien stattgefunden, die neu waren. Die sind ja nicht über Nacht alternativ eingeführt worden. Ab morgen gibt es nur noch Automatikgetriebe und keine Schaltwagen mehr. Mhm. Ja, ab morgen gibt es nur noch bleifreies Benzin und kein verbleites Benzin mehr. Also, das sind jetzt alles Beispiele aus der Vergangenheit. Ja. Und immer haben neue Technologien letztlich zur Marktbelebung geführt. Diese Chance hat man im Grunde vertan. Mhm. Was eine sehr wichtige Chance gewesen wäre, weil wir ja eingangs schon gesagt haben, dass die Industrie ja vorher schon in einem schwierigen Fahrwasser war, Sättigungserscheinungen überall waren, ja, Überkapazitäten waren. Und ein neuer Impuls mit neuer Technologie, wie jetzt der E-Antrieb, hätte der Industrie gut getan, wenn er eingeführt worden wäre, wie man halt neue Technologien einführt, nicht über Nacht alternativ, sondern eben so über einen bestimmten Zeitraum und kompetitive Fahrzeuge. Und wenn Sie sehen, warum Leute dieses E-Fahrzeug nicht kaufen, dann hat das was mit Reichweite zu tun, hat das was mit Ladeinfrastruktur zu tun, hat das was mit Ladedauer zu tun. Ja, und da sind die Fahrzeuge aus Verbrauchersicht einfach nicht kompetitiv. Hm. Und wenn Sie das jetzt mal von Deutschland ablösen und nach Nordamerika gucken, das meistverkaufte Fahrzeug dort ist der F-150 von Ford. Hm. Ja, ist ein Pickup mit 4 bis 6 Liter Hubraum, da sind wir weit weg von einer Akzeptanz von E-Fahrzeugen, wenn Sie jetzt mal Kalifornien außen vor lassen.
Heißt jetzt, also nochmal ganz konkret, die Politik müsste jetzt im Prinzip das Verbrenner aus zurücknehmen. Könnten Sie das überhaupt? Richtig?
Ja, das wäre der richtige erste Schritt dazu. Und der Industrie einfach die Möglichkeit lassen, sich dort die Transformation letztlich auch zu leisten vom Verbrenner in die E-Mobilität und Fahrzeuge zu produzieren, wo Sie als Verbraucher sagen, das ist genauso gut wie ein Verbrenner, ja, nur es ist effizienter, weil E-Mobilität als Energieantrieb effizienter ist wie ein Verbrenner und deshalb kaufe ich es, weil es eine bessere Performance hat und weil es auch preislich letztlich für mich attraktiv ist.
Wenn das jetzt die Politik tatsächlich machen würde, ja, was ja wirklich in den Sternen steht, ja, heißt das ja nicht automatisch, dass dann auch die OEMs, ja, die großen Autobauer, einfach den Hebel umlegen und sagen, ach, zack, fantastisch, ich habe ja sowieso meine Verbrennerfabriken da ja jetzt
noch
rumstehen.
Die habe ich noch alle,
ja. Ja, die habe ich ja alle noch. Nee, sondern die sind ja voll und ganz radikal ja auf dieses Pferd aufgeschwungen. Vielleicht mit kleineren Ausnahmen. BMW hat, glaube ich, noch mal ein bisschen eine andere Strategie gefahren als jetzt VW und Daimler. Aber naja, also die Situation ist, wie sie ist. Du hast eine Industrie auf den Weg gebracht und die haben die Strukturen dafür aufgebaut und haben sich aber auch ein bisschen, glaube ich, in ihren Vorstellungen verzettelt. Stichwort Premium-Strategie und dergleichen. Ja.
Gut, ich meine, da, wenn man das jetzt ein bisschen genauer anschaut, ja, diese Infrastruktur für die Herstellung von Verbrennerfahrzeugen gibt es natürlich. Mhm. Ja, der Absatz von Verbrennerfahrzeugen ist ja immer noch irgendwo 90-95% dessen, was eine OEM herstellt. Das Desaster liegt ja darin, dass Milliarden in diese neue Technologie, in Fertigungsanlagen investiert worden sind, die sich jetzt nicht amortisieren. Hm. Das Problem ist jetzt aber nicht, wenn ab morgen das Verbrenner aus wegfallen würde, dass die OEMs keine Verbrennerfahrzeuge mehr herstellen können, weil sie die Anlagen abgebaut haben. Das ist nicht das Thema. Nur wenn sie das jetzt über einen längeren Zeitraum natürlich strecken, dann haben sie als Verbraucher ja auch die Erwartung, dass wenn sie ein Premiumfahrzeug kaufen, als Verbrenner jetzt, das auch entsprechend state of the art ist, technologisch sicherlich auch neue Features hat. Und das heißt, ich muss natürlich an meinen Verbrennerfahrzeugen auch wieder entwickeln. Das haben die OEMs, die Ausnahme haben Sie ja schon gesagt, haben die OEMs eingestellt im Grunde genommen. Es gab Schlagzeilen, dass man jetzt hunderte von Ingenieuren entlassen kann, die irgendwas mit Motorenentwicklung zu tun haben. Ja, und das Rad, das lässt sich sicherlich nicht von heute auf morgen zurückdrehen. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass das alles abgeschafft wäre und es diese Struktur nicht gäbe. Und wenn Sie in die Zulieferindustrie reinschauen, da gibt es Zulieferer, die haben All-Time-High in Komponenten für Verbrennungsmotoren. Das heißt, die werden natürlich nachgefragt und diese Anlagen gibt es auch. Die Frage ist ja, wie kriege ich denn diese Anlagen, die in die E-Mobilität hinein investiert worden sind, amortisiert? Und da lautet die ganz einfache Antwort, gar nicht.
Ja. Ja, aber was heißt das am Ende? Abschreiben, abwarten? Genau. Habe ich ja auch schon gehört, ja. Also irgendwann ist ja wieder Bundestagswahl. Ja, es könnte doch jetzt eine tolle Strategie sein, einfach mal ein paar Monate zu warten und das war's. Aber das ist doch nicht möglich, wenn du, sag ich mal, solche Belastungen am Bein hast.
Naja, also gut, abwarten ist ja nie ein guter Ratschlag. Ja.
Und Hoffnung auch. Hoffnung ist das Kaufmannstod.
Und Sie haben ja vorhin auch gesagt, was kann man jetzt tun? Jetzt haben wir eben beleuchtet, was die Politik da tun kann. Aber ich glaube, was schon Sinn macht, ist, dass man es einfach auch nochmal auf der Unternehmensebene sich anschaut. Und absolut. Da, glaube ich, da muss man das Rad gar nicht neu erfinden. Sie haben es vorhin auch schon gesagt. Also die Automobilindustrie ist die kompetitivste Industrie weltweit. Ja, und das heißt, die Unternehmen, die in dieser Industrie tätig sind, die sind Wettbewerb gewohnt. Mhm. Über Jahrzehnte. Ja. Und im Grunde genommen auch, sagen wir, von Leistungsorientierung getrieben. Ja, das ist aber wahrscheinlich auch einer der ersten Felder, die man da wieder in den Vordergrund stellen muss, zu sagen, okay, wir kämpfen in einem harten Wettbewerb und die Leistungsorientierung in unserem Unternehmen muss auch wieder einen Stellenwert bekommen, dass wir eben wettbewerbsfähig sind. Ja, und das ist sicherlich gesellschaftlich eine schwierige Sache, auch im Unternehmen zu sagen, ja, arbeite ich jetzt für ein Unternehmen, identifiziere ich mich damit, bin ich dazu bereit, eine Extrameile für das Unternehmen zu gehen?
Verstehen.
Oder sage ich halt, naja, nach 7 Stunden ist halt gut und dann gehe ich nach Hause und damit hat sich's. Und das zieht sich ja durch die ganze Unternehmensstruktur, ja angefangen bei den Führungskräften, ja durch bis unten zum Werker am Fließband. Und ich glaube, dieser Mindset-Wandel, der ist schon mal der erste Ausgangspunkt zu sagen, wir sind in einem Wettbewerb. Aber wir schaffen das auch, wir haben es in der Vergangenheit auch geschafft.
Stichwort Kosten. Ja, also genau. Wenn du im Zweifelsfall keine Idee hast, muss man halt auch an die Kosten ran. Ist das jetzt das Maß der Dinge?
Naja, also in jedem Fall müssen Sie Ihre Kapazitäten anpassen, ja, im Besonderen jetzt hier im Inland. Stichwort ist auch hier, wo werden denn diese neuen Märkte, wenn die Dinge dann abgesetzt werden, entstehen? Deglobalisierung gehört damit dazu und das heißt für jeden, der dort partizipieren möchte, ist Internationalisierung ein ganz großes Thema. Ja, und auch da muss man sagen, ich muss ja als mittelständischer Zulieferer nicht auf allen Kontinenten vertreten sein, sondern ich muss dort vertreten sein, wo ich bestehen kann ja, und wo die Märkte auch ein entsprechendes Wachstum haben. Ich muss nicht in Südamerika vertreten sein, wenn der Markt in den USA expandiert. Ja, da muss ich dort schauen, dass ich da vertreten bin. Und wenn ich dort vertreten bin, was ja für die allermeisten mittelständischen Zulieferer gilt, da muss ich schauen, dass meine Auslandstochter performt.
Und da also nicht ich, schwarze Null oder sonst
genau,
irgendwas.
Genau, da glaube ich, da gibt es viel Potenzial für alle Mittelständler oder für sehr viele Mittelständler. Die Chancen, die sie in den Auslandsmärkten haben, durch Standorte, wo sie vertreten sind, eben auch zu nutzen, indem sie ihre Tochtergesellschaften wirklich performant machen.
Letzte Frage. Es gibt ja bisweilen auch die Strategie, dass du diversifizierst. Also wie zum Beispiel, ich glaube VW war das ja, wenn du jetzt auf Batterien sitzt, dann baust du beispielsweise Batteriespeicherwerke, ja, und hast dann nochmal ein anderes Geschäftsmodell, aber das wird es wahrscheinlich nicht retten, oder? Bei dem Volumen?
Naja, also ich sag mal, das ist halt einfach schwierig für einen mittelständischen Zulieferer zu diversifizieren. Ich meine, wir reden von Unternehmen, die vielleicht 50 Millionen an der Unterkante machen und 600, 700, 800 Millionen an der Oberkante. Ja, also wenn ich jetzt vom klassischen Mittelstand rede, ich meine, Bosch ist der größte Mittelständler, ist aber deutlich größer. Ne?
Ja, ganz klar.
So, und die haben natürlich Schwierigkeiten, sich in ganz neuen Sparten zu diversifizieren. Ja, und deswegen glaube ich schon, ist eher eine Fokussierung auf das, was ich gut kann, in den Märkten, die ich beherrsche, die bessere Lösung, wie zu sagen, ich versuche jetzt irgendwas ganz anderes zu machen, ohne dass ich jetzt eine Erfahrung habe, ohne dass ich einen Marktzugang habe, ohne dass ich eine Expertise habe.
In einem Satz zusammengefasst, das Fazit für die CEOs, die jetzt reinschauen, sowohl von Automobilbauern als auch Automobilzulieferern?
Also sie sollten sich einfach darauf besinnen, was die Industrie groß gemacht hat. Effizienz, ja, Produkte, die vom Markt aufgenommen werden. Das Ganze in einem strategischen Fit auch zusammenzufassen und nicht zu sagen, mach da ein bisschen und dort ein bisschen. Also die Rezepte, die sind alle erfunden. Ich glaube nur, man muss sich's nochmal klar machen, dass es die gibt. Und man muss ein bisschen von dieser Lethargie, alles ist schlecht und wir werden von den Chinesen überrannt, mal lösen und sich auf das zurückbesinnen, was man eigentlich kann und die letzten Jahrzehnte auch sehr gut gemacht hat.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Weitere Informationen dazu und natürlich zu der Studie finden Sie, liebe Zuschauer, bei RSM Ebner Stolz. Ihnen erstmal herzlichen Dank, Herr Mühlenbruch, für das Gespräch. Liebe Zuschauer, das war's. Wir sehen uns wieder spätestens in 2 Wochen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.